Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. In der heutigen Sendung von Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player, dem Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, schildert uns Rydwan Werdenburg, wie sich Holland in seiner Heimat, den Niederlanden, nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte. In We the People geht's heute um den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Nawalny, der in den vergangenen Tagen mit seinem Hungerstreik knapp einem Märtyrertod entging, befindet sich mittlerweile im Gefängniskrankenhaus. Birgit Werl gibt Einblicke in das Tun und Schaffen des russischen Oppositionspolitikers. Es schließt wieder Susanne Beth mit Global Transformations News. Mein Name ist Majid Chilbukasa. Pour que le monde avance.
Literatur für Nichtliteraten. In den Niederlanden, in Alkmaar, nahe der Nordseeküste, an einem bitterkalten Dezembertag geboren, hatte ich das Glück, Teil der Welle euphorischer Freude, die sich nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs über ganz Holland ergoss, zu sein. Nach der Rettung aus der Besetzung durch Hitler-Nazis bekamen die Niederländer eine absolut neue Sicht auf Freiheit. Welche sie auch lebten, parallel dazu entwickelten sie ein Feingefühl für Leben und Leben lassen. Die Leute verdienten relativ einfach gutes Geld und die damit einhergehenden neuer Erwerbungen, Anschaffungen passten nur zu gut in diesen grenzenlosen Enthusiasmus. Mein Vater war der erste stolze Autobesitzer in der großen Vorstadtstraße in Amsterdam, wo wir nach meinem ersten Geburtstag hinzogen. Holland ist ein kleines Land, weniger als 200 Kilometer, um alle vier Himmelsrichtungen abzufahren, und Veränderung passiert hier sehr plötzlich. Wir hatten schon immer die Ozeane als Erweiterung unserer Wohnzimmer. Die Niederländer haben nicht nur kolonialisiert, sie waren auch immer aufgeschlossen gegenüber dem Einfluss der Überseekulturen. Gewissermaßen konnte man behaupten, dass einer, der die Meere bereist hat, mehr als ein Universitätsprofessor respektiert wird, da seine Kenntnisse von authentischer Lebenserfahrung und der Notwendigkeit der Zusammenarbeit herrühren. Und dass er herausfindet, dass selbst die unterschiedlichsten Kulturen manchmal als das Gegenteil der eigenen erscheinen. Dies wird in der niederländischen Literatur von sehr begabten Autoren reflektiert, welche beispielsweise Schiffsärzte unter anderem wären, so wie Schlauerhoff. In Amsterdam gab es schon jahrhundertelange große Niederlassungen von Chinesen und jede Menge orientalischen Geschäfte und Restaurants. Wenn man 11, 12 Jahre alt wird, nehmen einen die älteren Freunde mit auf Entdeckungstour mit dem Fahrrad zu Plätzen, wo die Seeleute oder asiatische Kommunarden zusammenleben und das kann nie und nimmer mit irgendwelcher Sichtweise, welche das Fernsehen oder das Internet vermittelt, verglichen wird. Ich liebte diese ausdrucksstarken anderen Lebensweise. Mein Verlangen zu reisen begann sehr früh. Ich war gerade mal 12 oder 13, als ich meine erste intensive Verbundenheit zur Literatur empfand, in einer Bibliothek in West-Amsterdam. Ich ging nicht in dieses Gebäude, welches sich an einer Kreuzung voller Geschäfte und Menschen befand, weil ich so ein begeisterter Leser oder kluger Student war, sondern weil ich mich einsam fühlte. Und zu meiner Überraschung, man hier mit Menschen zusammen sein konnte, ohne sofort eine Verpflichtung zu einer Unterhaltung einzugehen. Es war eine geradezu inspirierende Atmosphäre. Das letzte Erlebnis mit einer Bibliothek, in die mich meine Mutter mitgenommen hatte, war eines grenzenloser Langeweile. Dieses Mal roch ich ein aufreizendes Parfum und schaute mich nach dem Buch um, von dem es her wehte. Hans Plumps, Das Haus der schlaflosen Nächte. Ich war ziemlich schockiert über die Visionen, welche ich auf die Frau oder das Mädchen projizierte, wo das Buch 3 Wochen oder mehr in der intimsten Umgebung verbracht hatte. Ich nahm noch eine letzte Prise des Geruchs und stellte es zurück ins Regal. Ich bewegte mich weiter durch diesen heimlichen Zoo-Tiergarten für Menschen. Dabei erwischt, wie sie in dieser faszinierenden Welt der Erfahrung und des Wissensaustausches aufging. Kurz darauf fand ich in einem Literaturmagazin einen Auszug eines in Kürze erscheinenden Buches vom gleichen Autor mit Titel 777. Dieser Schriftsteller drückte nicht nur meine eigene Einsamkeit aus, als ich das begann zu lesen, er benutzte auch eine Schreibtechnik in seinem inneren Monolog, welche mir durch den Rest der Jahre bis an das Ende meiner Pubertät half. Ich begann zu schreiben, anstatt Hausaufgaben zu machen. Die erste Geschichte über ein Mädchen, das ich sehr hübsch fand, welches mich aber mit kalter Gleichmütigkeit abwies, ein Blautje gelopen. Ich schrieb mehr und mehr. Meine Eltern waren glücklich, mich im kleinen Zimmer still lernen zu sehen. In Holland wurde das Unwissen der Universitätsprofessoren von Reisenden und Seeleuten bloßgestellt. Priester wurden in den 60er und 70er Jahren von der Jugend ignoriert und Intellektuelle und Künstler blieben unverstanden in ihren Visionen, die sie durch Drogen erlebten. Es war alles ziemlich neuartig und gewöhnheitsbedürftig am Anfang. Die Kirche verhielt sich ziemlich feige in einer Zeit, in der sie die richtige Antwort hätte geben sollen. Sie war nicht zur Stelle und verlor so gänzlich ihren Einfluss. Die Welt der Zeitungen, Radios, Fernsehsender, Filme, Bücher und Magazines durchlief einen Prozess, sich nach neuen Möglichkeiten umzusehen, Erklärungen zu finden und alternative Interpretationen für einen alternativen Lebensstil zu finden. Hier war man für alles offen, es gab keine Regung. Anstatt die Universität zu besuchen, entschloss ich mich, zu arbeiten und Geld zusammenzusparen, um reisen zu können und Einsicht in diverse Kulturen zu bekommen. In 1975 brach ich auf nach Griechenland, bereiste in Folge die Türkei, Persien, Afghanistan, Pakistan und Indien. Damals in der Bibliothek las ich in die Zeitschrift Soma von Hans Plomp 777. Er geht schon stundenlang durch die Straßen. Und die ganze Zeit ist der wechselnde Mond nicht vom Himmel weg gewesen. Es geht ein bleichheller Riss durch die jagende Wolken hinunter, mit ihm als sichtbares Auge. Und in dieser berstend vollen Stadt gibt es nur einen, der ständig zurückschaut, Ben Spurlos. Benjamin steht da in seinem Reisepass, aber was besagt das heutzutage? Der Mond schaut gleichgültig aus, findet er. Nicht ganz im Einklang mit den Dingen, die er unter sich geschehen sieht. Warum sollte er sich auch für eine Welt interessieren, die ihm Raketen schickt, mit Militaristen, die Raumschiffe auf seiner Oberfläche kaputt schlagen lassen und Fahnen in seinem Bauch pflanzt, die ihn belästigt mit gigantischen Phallussen voller Vernunft? Als ob er auf diese Weise seine Geheimnisse preisgeben würde. Ben schickt ihm einen Handkuss. Ich komme dich wohl irgendwann liebkosen, verspricht er. Nicht als Rakete, sondern als Liebhaber. Ein scharfer, Ohrenschmerz erzeugender Wind jagt die Leute von der Straße. Gelegentlich regnet es. In Ben drinnen wütet ein Wasserstrudel. Schon Monate hatte er das Gefühl, dass es Schluss ist mit seinem faulen Leben, dass er seine Existenz nicht mehr mit Tagträumen und deren Aufschreiben ausfüllen kann. Obwohl jedermann zu denken scheint, dass es viel auf sich hat mit der Künstlerschaft. Aber Ben weiß, Kunst ist Nachahmung. Ein Kunstgebiss ist ein nachgemachtes Gebiss. Ein Kunstwerk, ein freibleibende Imitationswerk. Und er fühlt den Drang, in die Realität vorzustoßen, die er in seinen Geschichten beschreibt. Er will daran teilnehmen. Eiskalte Regennadeln treiben ihn in ein Portal und er kommt sich wie eine Laus vor, die herrlich in einer dampfenden Achselhöhle gesessen hatte und jetzt durch kaltes Wasser aus ihrem lauwarmen Nest gespült und nicht einmal so langsam, aber sichtlich Richtung Abflussrohr gesaugt wird. Er schaut sich überrascht um. Die Amsterdamer Straßen sind grau und nicht für das Spazieren bestimmt. Sogar die Automobilen kriechen auf Händen und Knien vorbei wie blinde Maulwürfe. Das Himmelswasser legt sich wie ein Handschuh über den Scheinwerfer. Ihn sieht keiner. Er wird sich selbst davon überzeugen, dass er dort steht, weggetaucht in ein schmales Portal. so schmal, dass nur sein Hinterkopf trocken bleibt. Wo er auch lauert, wichtige Sachen sieht er nicht. Er soll sich selbst ablenken müssen. Er macht seine Augen zu und hört die tausende Wasserstimmen. Gurgelnd in Pfützen, klatschend in Dachrinnen, spritzend vom Dachrand, unter den Autoreifen quietschend, gegen die Fenster tickend, in seinen Ohren summend, in seinem Mund schmatzend, unter seinen Schuhen schlürfend. Lass es mal steigen, denkt Ben. Lass es mal hochkommen bis zu den Dachrändern. Ich würde mich reicher als ein König fühlen, wenn ich zwischen den Dächern von Mokum durchruderte. Und in seiner Fantasie kommt er aus der Utrechtse Straat mit dem Kanu um den Frederiksplein herum und betrachtet die niederländische Bank, die wie ein Pudding zusammenfällt. Schon tagelang sind Wassersportliebhaber auf dem Frederiksplein zusammengeströmt. Er wurde in einen launischen See umgewandelt, mit hier und dort einem Buschel Fernsehantenne, einem Baumgipfel und natürlich der Bank, der über dem Wasser aus dem ganzen Land kommen sie, um dem Spektakel beizuwohnen und wer weiß, das Gold in der Tiefe zu finden. Überall zappeln Amateurfroschmänner herum, die gesetzliche Autorität und alle Saukerle scheinen mit Mann und Maus ertrunken zu sein. Auf dem Wasser ist der Niederländer in seinem Element. Jeder Mann grüßt einander im Vorbeifahren. Der Platz ist voller Ausflugsdampfer und die Atmosphäre ist einfach gemütlich. Wenn Ben sein Kanu vorsichtig durch das Ganze bringt, werden ihm von allen Seiten Restchen Wein und feuchte Krokettenklötzchen zugesteckt. Dann, als er seinen Kahn gerade am Rauchfang vom Alhambra Theater anlegen will, fühlt er einen Strudel im Wasser entstehen, der die Nussschale unter ihm davonreißt. Er klammert sich an dem Rauchfang fest, aber der ist zu breit, um nach oben zu klettern. Trotzdem weiß er seinen Kopf umzudrehen und er sieht, wie der Gipfel der Kelkbank langsam kentert und wie enorme Wassermassen in den riesigen Atomkeller des Gebäudes hineindringen. Hunderte Fahrzeuge mitreißend in einem Strudel. Ah, denkt Ben, jetzt beginnt meine Fantasie auch schon zu dominieren. In dem Moment eines Augenzwinkerns kehrt er zu der Realität zurück. Ich muss meine Gedanken von diesem Strudel ablenken, denkt er. Er beginnt, an Ort und Stelle Schritte zu tun und zählt seine Schritte halblaut. Solch eine ruhige Zahlenreihe sollte doch Öl auf den Wellen seines Innern sein. Mozart und Mathematik, damit kannst du nach Hesse, nach Hermann Hesse, doch ziemlich weit kommen. Aber doch nicht weit genug, nach Bens Geschmack. Als er weit über 700 zählt, spürt er, dass er das Bild vom Wasserstrudel wohl los ist, aber nicht das Gefühl. Er steht auf seinen Beinen, als ob seine Waden in rutschige Aalen verwandelt wären. Behutsam späht er in den Giftschrank seines Innern, ob da vielleicht ein Topf leckt, weil er so komisch drauf ist. Dann hört er eine Stimme in seinem Kopf, die einfach durchzählt obwohl Ben keinen Schritt mehr am Platz macht und eigentlich aufhören möchte zu zählen. Es ist eine besonders gebildete Stimme, die er hört. Viel gebildeter als seine normale Stimme. 773, sagt die Stimme. Jetzt will ich aufhören zu zählen, denkt Ben. Er klappt seinen Mund zu, aber die Stimme zählt unaufhaltsam weiter. 774. Hol ich den Teufel, denkt Ben. Aber er schreckt sich sofort ein bisschen vor diesem Gedanken. Vor dem Gedanken, dass der Besitzer dieser anderen Stimme in seinem Kopf seine Gedanken vielleicht lesen kann. Wie oft hatte er sich selbst nicht angetroffen in einem Kopf hinter den Augen von anderen. Es kratzt seine Kehle, klopft dezent an sein eigenes Stimme und sagt quasi bescheiden, pardon, Herr de Marquis, ich möchte gerne aufhören zu zählen. Amis, bester Kerl, wenn Sie mir die Erlaubnis erteilen, 775, zählt die Stimme regelmäßig wie ein durchgetretenes Fahrradpedal. Ben taucht wieder in sein Innerstes hinein, auf der Suche nach einer Telefonzelle, von der aus er den Störungsdienst anrufen kann. Aber er landet wieder auf dem Frederiksplein, wo die Aufregung noch immer wütet. In der Ferne sieht er einen Wirbelsturm daherkommen, voll Mistsäcke und in lange Verbände gewickelte Kranken. Das Weesperplein Krankenhaus ist getroffen, denkt er noch, bevor er nachgibt und zum schmalen Portal zurückkehrt. 777, hämmert die Stimme. Aha, schmunzelt Ben. Er überspringt, er wird nachlassen. 777, leiert die Stimme wieder, und Ben macht sich vor, dass da etwas Spöttisches durchklingt. Wenn sie sich zweimal irrt, dann muss sie doch am Ende ihres Lateins sein, überlegt Ben. Aber er irrt sich. Wie ein stationär drehender Motor wiederholt die Stimme die Zahl. Und obwohl Ben nun probiert, sich selbst zu verwirren, durch plötzlich laut von hinten nach vorne zählen, hinten in seinem Kopf bleibt die ordentliche, aber nicht sehr menschliche Stimme weiter polternd. 777. 777. Ahmt Ben seine innerliche Stimme nach. Es ist genauso, als ob er etwas von ihm abgleitet, da er die Zahl einmal ausgesprochen hat. Und mit einem Grinsen gibt er eine perfekte Imitation von der Stimme. Dann hört er hinten in seinem Kopf deutlich eine Frau kichern. Das Geräusch stirbt in der Ferne weg. Und wie er sich auch wendet oder dreht, es gibt keine Spur von seinem Peiniger zu erhaschen. Außer einem süßen Geruch, worin er sich verliert und der seine Nase streichelt. Jetzt bringen drei gewaltige Gongschläge ihn zurück in die Realität. Der hohe Kirchturm geht versteckt hinter dem Regenvorhang, so dass er kurz annimmt, dass das Geräusch einfach so aus dem Raum kommt. Dann sieht er endlich, wo sein Auge schon die ganze Zeit ruht. Ein stattliches Schild, wo mit stolzen, kurvigen Schmuckziegeln die Nummer dieses Gebäudes aufgemalt ist. 777. Daarom konnte ich die verdammte Zahl natürlich nicht loswerden, grinste er. Und er beugt seinen Kopf hinaus, neugierig, was da auf dem pompösen kupfernen Namensschild neben dem Portal geschrieben steht. Da sitzt eine farblose Katze unter einem gekippten Lieferdreirad weg, eine rostrote Damenbinde in ihrem Maul. Ergreifend, denkt er. Damit werden Frauen verglichen und mit Spinnen. Katzen und Spinnen. Katzen, Spinnen. Viel weiß ich nicht von Frauen, sinniert er. Aber dass sie Gedanken lesen können, so viel ist sicher. Dort ist der Mond wieder. Ein weißes Frauengesicht.
We the People, kurz Nachrichten. Wir bringen euch News über die globalen Sozialbewegungen mit Birgit Werdl von The Global Player. Wer ist Alexei Nawalny? Was wissen wir wirklich über ihn? Was macht ihn zu einem gefährlichen Gegner Putins? Sind die Reaktionen des Kremls angemessen? Und was wissen wir nicht? Am 24. Februar 2020 wertet Amnesty International den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny nicht länger als gewaltlosen politischen Gefangenen. Der Grund dafür sind rechtsextreme Inhalte seiner Reden und Hassattacken auf Gegner und Gegnerinnen. Dennoch setzt sich Amnesty für die bedingungslose Freilassung des 44-jährigen Rechtsanwaltes ein. Nawalny distanzierte sich nie von seinen menschenverachtenden Äußerungen. Amnesty International bemängelt aber dennoch die Vorgangsweise der russischen Justiz. Nawalny polarisiert eben. Die einen wollen einen Befreier sehen, mutig und selbstlos, fast ein Märtyrer, während andere die Handlungen und Methoden des Kreml-Kritikers kritisch beäugen. Nawalny behauptet, der russische Präsident Wladimir Putin sei für den Giftanschlag am 20. August 2020 verantwortlich gewesen, der ihn fast das Leben gekostet hätte. Der föderale Dienst der Russischen Föderation, russischer Inlandsgeheimdienst, kurz FSB, hätte angeblich dabei seine Finger im Spiel gehabt. Während er sich in Deutschland aufhielt, um sich untersuchen und behandeln zu lassen, wurde er in seiner Abwesenheit von einem Moskauer Gericht zu einer Strafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Aus Gründen der Verletzung der Bedingungen einer Bewährungsstrafe. Das Urteil wurde sogar nachwirkend nun um 2 Monate reduziert. Alexei Nawalnys Gesundheitszustand hat sich nun im Gefängnis rapide verschlechtert. Er hat lähmende Rückenschmerzen, Taubheit in den Gliedmaßen. Ein doppelter Bruch der Wirbelsäule wurde von den Ärzten diagnostiziert. Inwieweit die Vergiftung nachwirkt, ist nicht abzusehen. Am 31. März 2021 hat Nawalny einen Hungerstreik begonnen, um auf seine Situation aufmerksam zu machen. Amnesty International, Russland hat Verpflichtungen, das Recht auf Leben und Gesundheit von Inhaftierten zu achten. Zurzeit droht Nawalny ein Herzstillstand. Mehr als 70 international bekannte Prominente haben aus diesem Grund die Freilassung Nawalnys gefordert, darunter auch der amerikanische Präsident Joe Biden. Folgenden Appell druckte auch die französische Tageszeitung Le Monde ab. Si le traitement ne débute pas, Monsieur Nawalny mourra dans les prochains jours. Wenn die Behandlung nicht beginnt, wird Monsieur Nawalny in den nächsten Tagen sterben. Zur Person. Als Rechtsanwalt und Oppositionspolitiker wurde er am 4. Juni 1976 geboren, in Putin Oblast Moskau. Sein Vater war Armeeangehöriger aus der Ukraine. Nach der Matura 1993 begann er ein Studium der Rechtswissenschaften. Nach weiteren Studien an der Finanzuniversität und der Yale University, wo er mit Netzwerkspezialisten vertraut wurde. Es ist vor allem das Internet, dem Nawalny seine Popularität verdankt. Im russischen Fernsehen wird er eher als ein nationaler Radikaler dargestellt, dem Westen zu offen gegenüber, ein fremdenfeindliches Schreckgespenst, das nur Unruhe auslöst. Warum? Grund dafür sind nationalistische und radikale Äußerungen, Betrugsvorwürfe, Hassattacken, rassistische Anklagen. Diese Vorwürfe rechtfertigen die Behandlung des Gefangenen nicht. Die Tatsache aber, dass der Oppositionspolitiker sich nie von seiner menschenverachtenden Parole distanziert hat, macht es plausibel, wieso er und seine Netzwerke in Russland mit rechtsextremen Kreisen sehr wohl paktieren. 19. April 2021. Wie reagiert der Kreml jetzt? Am Mittwoch ist eine Großdemonstration geplant. An diesem Tag wird auch Russlands Präsident Putin seine Rede zur Lage der Nation halten. Das wird die Antwort des Kremls sein. Lasst Nawalny frei. Ein Aufruf von Amnesty International. Fordere jetzt von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, die sofortige und bedingungslose Freilassung von Alexei Nawalny, dem inhaftierten Oppositionspolitiker. Beteiligen Sie sich im Internet und fordern Sie humanitäre Behandlung. Diesen Aufruf von Amnesty International können Sie im Internet unterzeichnen und verschicken. Schauen Sie nach unter https://www.amnesty.at.
We the People Kurznachrichten. Wir bringen euch News über die globalen Sozialbewegungen mit Birgit Werdl von The Global Player.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player. Chinas Wirtschaft hat in den Monaten von Januar bis März 2021 ein Wachstum von 18,3% erwirtschaftet. Dies teilte das nationale chinesische Statistikamt am 16. April 2021 mit. Allerdings ist zu beachten, dass die chinesische Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 um 6,8% geschrumpft ist. Ein vergleichbarer Einbruch wie der pandemiebedingte kam einzig in der Mao-Zeit vor. Das Quartalswachstum ist dennoch das höchste, seitdem China im Jahr 1992 begonnen hat, eine Drei-Monats-Statistik zu veröffentlichen. Das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2020 ist mit 6,5% vergleichsweise gering ausgefallen. Das schnellste Wachstum in drei Jahrzehnten, wie es die chinesische Global Times betitelte, unterstreicht Chinas Präsident Xi Jinping mit seinem Leitsatz: Der Osten steigt auf, der Westen steigt ab. Dies sei eine historische Gelegenheit für China, wieder an die Spitze der Welt zurückzukehren, so der Präsident. Die Verkaufszahlen im Einzelhandel steigen in den USA in unerwarteter Höhe. Zugleich sanken die Anträge auf Arbeitslosengeld und sind auf dem niedrigsten Stand seit März 2020, als viele Firmen aufgrund der Corona-Pandemie zusperren mussten. Die Pandemie-Erleichterungschecks der Regierung und die durch die Impfungen verbesserte Gesundheitslage in der Bevölkerung haben eine wirtschaftliche Wiederbelebung möglich gemacht. Die Einzelhandelsverkaufszahlen sind laut Angaben des US State Department of Commerce im März 2021 um 9,8% angestiegen. Bei der Kleidung stiegen die Verkaufszahlen um 18,3%, bei Automobilkäufen gab es eine Erhöhung von 15,1%. Die Konsumationen in Bars und Restaurants stiegen um 13,4%, waren aber damit noch immer niedriger als im März 2020. Das von der Federal Reserve erwartete Wirtschaftswachstum für die USA im Jahr 2021 liegt bei 7%. Dies wäre das größte Wachstum seit 1984 und würde einer Kontraktion von 3,5% im Jahr 2020 folgen. Behandeltes Kühlwasser aus der Ruine des ehemaligen Atomkraftwerks Fukushima Daiichi in Japan soll kontrolliert in den Pazifik abgelassen werden. Dies hat die japanische Regierung am 13. April 2021 bekannt gegeben. Im Zuge der Abrissarbeiten des Kraftwerks, wo es im Jahr 2011 zu einer dreifachen Kernschmelze kam, muss das Abwasser entsorgt werden, das zurzeit in rund 1000 Wassertanks auf dem Kraftwerksgelände gelagert wird. Nachbarstaaten und Umweltschützer protestieren. So will Südkorea seine Bedenken bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA geltend machen und verschärfte Kontrollen bei eingeführten Lebensmitteln durchführen. Greenpeace fordert, dass das Wasser weiter auf dem Kraftwerksgelände gelagert wird, bis eine technische Möglichkeit zur risikofreien Entsorgung gefunden wird. Das gefilterte Kühlwasser enthält weiterhin Tritium. Die japanische Regierung werde alles tun, um die Sicherheit des behandelten Wassers zu gewähren, sagte Ministerpräsident Yoshihide Suga. Es sei global üblich, dass mit Tritium belastetes Wasser kontrolliert in den natürlichen Wasserkreislauf abgegeben werde, so die japanische Regierung. Ein Sprecher des US-amerikanischen Außenministeriums sagte, der japanische Beschluss entspräche globalen Standards der Nuklearsicherheit. China hat zur Vorsicht aufgerufen. Der Handel mit medizinischen und pharmazeutischen Produkten ist im Jahr 2020 in den meisten EU-Mitgliedstaaten gestiegen, berichtet Eurostat. Diese Entwicklung steht in Kontrast zu einem allgemeinen Abfall des Handelsvolumens in den EU-Staaten im Pandemiejahr 2020. Griechenland verzeichnet den höchsten Anstieg bei Exporten von medizinischen Produkten, nämlich 48%, gefolgt von Slowenien, wo die Exporte medizinischer Produkte um 42% angestiegen sind. In Slowenien gab es die größte Steigerung bei den Importen von medizinischen Produkten. Sie stiegen auf 31% an. Mit 35% steht die Schweiz an erster Stelle als Exporteur von medizinischen Produkten in die EU. Das Hauptzielland für medizinische und pharmazeutische Produkte aus der EU waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Hierhin gingen 34% der EU-Exporte. Es folgen die Schweiz mit 12%, das Vereinigte Königreich mit 8% und China mit 6%. Der größte Vertragschip-Hersteller der Welt, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, TSMC, expandiert ihre Kapazitäten in Reaktion auf die erhöhte Nachfrage nach Chips. Die TSMC, die Apple und Qualcomm zu ihren Kunden zählt, will mit neuen Produktionsstätten und mehr Angestellten die steigende Nachfrage nach Chips für Computer und Smartphones sättigen, die vor allem durch das vermehrte Arbeiten von zu Hause aus während der Corona-Pandemie entstanden ist. Der Chip-Engpass hatte anfangs Autohersteller getroffen, die ihre Produktion zurückschrauben mussten. Mittlerweile sind auch Hersteller von Smartphones, Computern und anderen elektronischen Geräten betroffen. Nach Einschätzung von TSMC wird der Engpass bei Chips noch bis ins nächste Jahr andauern. Der Konzern plant eine Investition in Höhe von 100 Billionen US-Dollar in den nächsten 3 Jahren, um die Kapazitäten bei der Chip-Herstellung zu erhöhen. Auch die Intel Corporation hat eine Investition in Höhe von 20 Billionen US-Dollar angekündigt. Analysten erwarten, dass durch den vermehrten Einsatz der 5G-Technologie und Artificial Intelligence die Nachfrage nach Chips weiter steigen wird. Die Aktie von TSMC ist seit Beginn des Jahres um 16% gestiegen und hat im vergangenen Jahr ihren Wert mehr als verdoppelt. Der aktuelle Marktwert von TSMC beträgt 558 Billionen US-Dollar. Das ist mehr als der Marktwert des südkoreanischen Technologiekonzerns Samsung Electronics und mehr als der doppelte Wert von Intel. Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.orange.org. o94.at.